Vielen Dank für dieses Lied. Ich werde versuchen, das jetzt in Deutsch zu übersetzen, für die, die das Englische vielleicht nicht so ganz verstanden haben. Da war die Rede davon, über Wasser zu gehen. Es ist natürlich leichter, Wasser zu trinken, als über Wasser zu gehen. Ich möchte dazu erstmal einen Text lesen, den uns Matthäus berichtet. Und zwar hatte Jesus vorher, muss man mal sagen, was vorher passiert ist, vorher hat er ein großes Wunder getan, nämlich mit so ungefähr 5000 Leute oder so, es waren sogar noch mehr, hat er mit ein paar Fischen, eine Handvoll vielleicht, und Broten gesättigt. Und diese Geschichte jetzt spielt genau danach. Wir sehen den Text auch hier an der Wand. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. "Es ist ein Gespenst!" meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht." Da rief Petrus: "Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm her", antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. "Herr, hilf mir!" schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest und sagte: "Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?" Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: "Du bist wirklich der Sohn Gottes." Wie nehmen wir Jesus wahr? Brauchen wir dazu vielleicht eine Brille? Es war ja am Anfang etwas verschwommen hier und konnte nicht alles erkennen. Manchmal muss man sich dazu eine Brille aufsetzen, um besser sehen zu können. Aber manchmal hilft das auch gar nicht. Dann müssen wir überlegen, wie nehmen wir Jesus wahr? Ist er vielleicht verschwommen? Ist er weit weg? Haben wir uns von ihm entfernt? Haben wir den Kontakt zu ihm etwas verloren? Ist die Vorstellung von ihm irgendwie unklar geworden? Oder war sie noch nie klar? Die Jünger kannten eigentlich Jesus, aber jetzt erschien er plötzlich in einer ungewohnten Situation und sie haben ihn nicht erkannt. Es war ja auch Sturm, es war dunkel. Ich meine, es war eine ganz andere Situation, wie wir jetzt hier sind. Wir können alle klar sehen, aber stellen wir uns vor, Dunkelheit, Sturm, man kann auch kaum etwas hören und dann erscheint da jemand. Ja, und das soll Jesus sein? Auf dem Wasser kann man doch gar nicht gehen. Also kann das nur ein Gespenst sein. So haben sie ihn wahrgenommen. Es ist ein Gespenst. Aber Jesus wird auch noch ganz anders wahrgenommen. Wie wird Jesus wahrgenommen? Wie nehmen heute Menschen Jesus wahr? Manche denken, er ist ein Prophet. Ein Prophet, wie es viele andere Propheten auch gab. Er hat von Gott gesprochen. Gut, er hat Wunder getan. Er hat Wunder getan. Manche sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Gute Menschen sucht man ja manchmal vergeblich. Wo sind gute Menschen? Und einer hat ihn auch so angesprochen. Guter Meister, was soll ich tun? Guter Mensch. Manche denken, er ist ein Vorbild. Ein Vorbild heißt ja ein Vorbild, dem ich nacheifern kann. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Wenn einer sagt, Vorbild für Jesus, wie war denn Jesus? Er hat zugehört, gut, schaffen wir auch noch irgendwie, hoffentlich. Er hatte Zeit für Menschen, er hat sich ihnen zugewandt. Er hat Menschen geheilt. Ja, das können manche von uns auch, die haben das gelernt, Medizin studiert. Und nun sagte mir mein Hausarzt sagte mir, naja, wir Mediziner, wir können aber nur so gut heilen, wie wir den Selbstheilungskräften des Schöpfers entgegenarbeiten. Ja, da merkt man schon eine gewisse Einschränkung. Also wenn die Selbstheilungskräfte in unserem Körper nicht mehr funktionieren, die uns der Schöpfer gegeben hat, dann kommt der Arzt auch an seine Grenzen. Dann kann er machen, was er will, aber dann ist er irgendwann auch am Ende. Also muss schon beides irgendwie zusammenpassen. Aber gut, das mit dem Heilen, manche sagen ja auch, es gibt Wunderheiler, die können das auch irgendwie schaffen, die das auch Jesus kopieren. Geht das? Jetzt geht es aber weiter. Was hat denn Jesus noch gemacht? Er hat Menschen vergeben. Menschen, die ihm sogar etwas Übles getan haben. Er hat gelitten. Er war bereit zu leiden. Und wenn wir das auch noch kopieren wollen, ich glaube, da kommen wir so an unsere Grenzen. Wollen wir das wirklich? Wollen wir so leiden? Sind wir leidensbereit? Wollen wir da Jesus auch noch nachfolgen? Da hört es doch oft auf. Das Gute nehmen wir gerne mit. Aber wenn es ums Leiden geht, ums Mitleiden, da hören wir oft auf. Da sagen wir, nein, das geht zu weit. Das geht zu weit, das kann ich nicht. Können wir Jesus also kopieren? Manche denken ja, ist er nur ein Vorbild. Vielleicht ist er doch mehr. Wie können wir denn zu Jesus kommen? Nun, weil bei den Jüngern war es so, Jesus war weit weg. Er war im Dunkeln, da war Sturm. Wie kommt man dann zu Jesus? In dieser Schwierigkeit. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen? Sind wir dann nicht von ihm? Ist er nicht weit weg? Hört er uns überhaupt noch? Können wir überhaupt zu ihm kommen, wenn wir in solche Schwierigkeiten sind? Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich versuche diese Schwierigkeiten zu vermeiden. Ich kämpfe. Und zwar lasse ich mir nicht alles bieten. So wie Petrus auch mal gesagt hat, Herr, ich werde dich verteidigen, und zwar notfalls mit dem Schwert. Ich lasse nicht zu, dass du gefangen wirst, dass dir was passiert. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich werde für dich kämpfen. Wollen wir so zu Jesus kommen, ihn verteidigen? Notfalls mit dem Schwert? Oder, wie es in dieser Geschichte ist, brauchen wir dazu ein Wunder. Auf dem Wasser zu ihm kommen. Warum kommt er nicht zu mir? Muss ich jetzt zu ihm kommen? Auf dem Wasser. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, auf dem Wasser zu gehen. Dann kann ich Jesus beeindrucken, kann sagen, guck mal, ich kann das auch. Du kannst auf dem Wasser gehen, das kann ich auch. Kann auch genau dasselbe wie du. Ist das nicht toll? Super, Jesus. Sag mir, dass ich zu dir kommen soll und ich mache genau dasselbe wie du. Gib mir die Kraft und ich mache genau dasselbe. Da kann man darauf stolz sein. Was kann ich alles? Es gab sogar einen Manager in Deutschland, der ist inzwischen übrigens verurteilt worden, weil er ein paar Dinge, wo er sich überschätzt hat. Und er selbst hat gesagt, er war der König Midas der deutschen Wirtschaft, was er anpackte, wurde zu Gold. Er kaufte für 5 Millionen Euro Anteile an einem Internetkonzern. Binnen 6 Jahren wurden daraus 8 Milliarden. Toll, ne? Also super Erfolg. Und dann sagt er, ich habe eine Zeit lang großen Erfolg gehabt, eine Zeit lang. Die Konsequenz war, ich dachte, ich könnte über Wasser gehen. Hat er gesagt. Ich dachte, ich könnte über Wasser gehen. Thomas Mittelhoff, ne, wer den Namen schon mal gehört hat, hat sich dann auch Jesus zugewandt. weil er gemerkt hat, er hat überzogen. Er hat gedacht, er könnte über Wasser gehen. Oder wie kommen wir sonst zu Jesus? Welche Möglichkeit haben wir, zu ihm zu kommen? Ist er weit weg? Wie können wir zu ihm kommen? Vielleicht geht es durch Gebete, dass wir uns einfach an ihn wenden und sagen, Herr, ich weiß nicht weiter. Bitte hilf mir. Ich möchte zu dir. Aber dann gibt es natürlich auch die Ablenkung. Wir sehen, erstmal geht dieser Petrus geht auf dem Wasser. Fantastisch. Wie hat er denn das gemacht? Er hat auf Jesus geschaut und konnte auf dem Wasser gehen. Toll. Möchten wir auch manchmal. Ja? Einfach so über die Schwierigkeiten hinweggehen und weiter. Aber dann wurde er vielleicht stolz und sagt, oh, ich kann auf dem Wasser gehen. Ne, wie dieser Thomas Mittelhoff, ich kann auf dem Wasser gehen. Toll, was ich alles kann. Und dann hat er nicht mehr auf Jesus geschaut. Hat er gesagt, was mache ich hier eigentlich? Oh, da sind ja hohe Wellen. Eigentlich geht das ja gar nicht, was ich hier mache. Und da ist ja ein starker Gegenwind. Wir erleben vielleicht beides. Wir erleben Erfolg, den uns Gott schenkt. Da geht alles wunderbar. Und dann denken wir, ach, das können wir auch eigentlich auch ohne Gott. Und vergessen dabei, dass er uns das geschenkt hat. Dass er uns erst diesen Erfolg ermöglicht hat, dass er uns erst die Gesundheit gegeben hat, dass er uns überhaupt in diese Lage versetzt hat, dass es ein Geschenk ist, wofür wir dankbar sein können und dass es eigentlich sein Wirken ist. Aber wir nehmen es manchmal auch gerne für uns in Anspruch und denken, wir waren es. Und dann kommt der starke Wind, dann kommt ein Gegenwind, dann kommen plötzlich Schwierigkeiten. Und dann kommt die Angst. Die Angst ist doch nicht zu schaffen. Das geht ja gar nicht. Ich schaffe das nicht. Und dann wieder auf sich bezogen. Ja, ich schaffe es nicht. Ich kann es gar nicht. Und dann sinkt Petrus ab. Er merkt, er kann es gar nicht. Weil er gar nicht mehr auf Jesus schaut. Er hat den Blick geändert, Blickwechsel. Er hat gar nicht mehr auf Jesus geschaut. Er hat plötzlich gesehen, ach, da sind ja Wellen. Und es ist dunkel. Und das sind ja so große Schwierigkeiten. Und plötzlich hat er Jesus aus den Augen verloren. Und eigentlich das Ziel aus den Augen verloren. Es gibt in der Bibel ein paar Beispiele, die uns das nochmal verdeutlichen. Und zwar, wenn Menschen zurückschauen. Es gibt eine Begebenheit, da sollte eine Stadt, die war ziemlich am Ende und wollten Gott loswerden, hat Gott gesagt, okay, wenn ihr mich loswerden wollt, dann werde ich euch auch los, dann ist eure Stadt jetzt auch fertig. Aber er hat einer Familie eine Chance gegeben, aus dieser Stadt wieder rauszukommen. Nur die Bedingung war, sie sollten sich aber nicht mehr umdrehen. Sie sollten raus aus der Stadt und nicht mehr zurückschauen, sondern raus und dahin, wo Gott sie hinführen wollte. Nur eine Person hat sich doch umgedreht. Jetzt kann man sich mal überlegen, wieso? Wenn Gott mir sagt, diese Stadt kannst du vergessen, die ist fertig, geht bitte raus, geht dahin, wo ich euch hinführe, und dann dreht man sich doch noch um. Warum wohl? Vermisst man da doch noch etwas? Ist da doch noch etwas in der Vergangenheit, was man gerne festhalten will, was man gerne mitnehmen würde, was aber nicht geht? Genau das passiert. Diese Person dreht sich um und erstarrt. Erstarrt, steht da richtig zur Salzsäule, also kann sich nicht mehr bewegen. Genau das habe ich schon erlebt, wo jemand in der Vergangenheit erstarrt ist, zurückgeschaut hat, nicht mehr nach vorne geschaut hat. Wir haben gesehen, die Zeit geht voran. Kalender, jedes Jahr, jeden Monat kann man ja wieder ein Kalenderblatt umdrehen, nächsten Monat. Aber es gibt Menschen, die wollen das nicht. Die sagen, hier ist etwas, das will ich festhalten. Ja, ich will nicht, dass die Zeit weitergeht, ich will das festhalten. Und dann passiert genau diese Lähmung. Dann kommen wir nicht mehr weiter. Ich erzähle nachher gleich ein Beispiel, wie ich das selbst erlebt habe. Es gibt noch ein Beispiel aus der Bibel, wo es um Erwählung geht, um das Sehen, um das Schauen. Es gab ja dort auch Propheten, schon im Alten Testament. Propheten, das waren die Seher, die wussten, die haben eigentlich ein bisschen tiefer geblickt. Da war ein Prophet, der sollte einen neuen König herausfinden und den auch salben. Nun meint man ja, der ist Experte und der sieht das ja auch gleich, wer damit gemeint ist. Gott schickt ihn in eine Familie Und er, der eigentlich Experte ist, der Prophet ist, schaut sich schon mal die Söhne an von der Familie, die da in Frage kommen und denkt, naja, die sehen ja ganz gut aus, einer von denen wird es ja wohl sein, denkt er. Und Gott sagt, keiner von denen, keiner. Dieser Prophet ist etwas überrascht, weil was er sieht und was Gott sagt, passt nicht überein. Er sieht, aber sagt er, ja, wenn es hier keiner ist, warum hast du mich denn hierher geschickt? Weil den, den er noch nicht gesehen hat, der war nämlich gar nicht da. Der war bei den Schafen, bei den Lämmern draußen, hat die beschützt vor wilden Tieren, das war David. Den musste man erst mal holen. Den hat man schlichtweg vergessen, nach dem Motto, der kommt sowieso nicht in Frage, der ist, ja, den muss man erst mal holen. Das heißt, der Prophet konnte ihn gar nicht sehen, aber Gott hat ihn gesehen. Gott hat ihn holen lassen. Also der Prophet hat ihm gesagt, sind das alle deine Söhne? Nein, den einen, den haben wir, den soll der jetzt auch noch kommen? Ja, bevor nicht alle Söhne da sind, fange ich hier nicht an. Dann haben die den David geholt und David wurde gesalbt zum König, obwohl noch ein anderer König da war. Also muss man auch mal sagen, also dieser Schaueffekt, erstmal sieht man das, was vor Augen ist, die Leute, die stark sind, die kräftig sind, die, und den anderen hat man schlichtweg vergessen, weil der hütet ja nur die Schafe und so, ach, wilde Tiere und so, ja gut, kommt damit zurecht. Nein, aber genau den hatte Gott im Blick. Und dann gibt es noch eine Begebenheit, wo die Perspektive geändert wird, und zwar Volk Israel in der Sklaverei. Die haben gestöhnt, die haben geschrien, gesagt, warum hilft uns Gott nicht? Und dann hat er Mose gesandt, auch Mose war auch etwas schwierig in der Hinsicht, aber Mose hat es dann mit Gottes Hilfe, dann hat es dann, ja, hat dann das Volk herausgeführt aus Ägypten gegen alle Widerstände. Dann waren sie in der Wüste. Das war nun nicht das gelobte Land. Das war ein Zwischenschritt. Und dann, jetzt muss man sich mal überlegen, die waren froh, dass sie aus dieser Sklaverei, aus dieser Knechtschaft heraus waren. Und dann sind sie in der Wüste und Gott versorgt sie aber auch da. Die mussten dann jetzt nicht hungern, die haben da auch ganz toll was zu essen bekommen. Manna war zwar nicht so der Superhit, aber es war ausreichend. Jeden Tag hatten sie genug davon. Aber irgendwann wurde ihnen das, ich weiß nicht, zu langweilig. Wüste ist natürlich auch nicht so, wo man große Events feiert. Irgendwie fangen die Leute an, dann zu murren, hieß das. Also die waren richtig, wie kann man das sagen heute, ja? Die haben richtig Zoff gemacht. Ja? Die haben gesagt, pass mal auf, Mose, was führst du uns denn hier rum? Weißt du gar nicht, wo wir hin sollen? In Ägypten, da ging es uns gut. Das war klasse da. Da hatten wir zu essen. Ja, zu essen ja, ne, weil sie Sklavenarbeit leisten mussten. Die mussten ja irgendwas zu essen haben, sonst hätten sie das ja nicht mehr machen können. Aber sie haben plötzlich vergessen, warum sie überhaupt raus wollten. Plötzlich war das alles kein Thema mehr, die Blickrichtung. Plötzlich haben sie vergessen, warum sie überhaupt froh sein konnten, aus Ägypten raus zu sein. Plötzlich war die Blickrichtung so, ja, jetzt haben wir ja nicht richtig was zu essen hier und vor allen Dingen Undankbarkeit. Anstatt dankbar zu sein, Gott schenkt ihnen jeden Tag etwas, zwar nicht so übermäßig, aber immer das, was ausreicht für den Tag. Dann geht es wieder zurück in Ägypten. Da war es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Übrigens, da hat ein Liedinterpret hat da ein schönes Lied zugeschrieben, Keith Green, Do You Wanna Go Back to Egypt? Ein ganz tolles Lied, richtig so, wo dann auch drin steht, ja, das Manna, es gibt immer nur Manna Burger und Manna dies und Manna das und so. Ja, wo man eigentlich das Gute gar nicht mehr richtig schätzt und das überdrüssig wird. Und plötzlich merkt man, ja, aber in Ägypten, da war das doch super. Ja, da wollten sie aber nicht bleiben. Gott hat sie rausgeführt. Wir vergessen manchmal, wo uns Gott rausgeführt hat, wofür wir dankbar sein können. Das vergessen wir leider manchmal. Und dann sehen wir nur noch, ach ja, das habe ich nicht und das fehlt mir. Ablenkung von unserer Wahrnehmung. Wie bekommen wir eine neue Perspektive? Ich hatte gesagt, ein Beispiel, wie uns Vergangenheit lähmen kann. Bilder der Vergangenheit. Ich habe ein Bild, Vor 8 Jahren, als ich den schweren Unfall hatte, hatte ich kurz danach ein Bild geschenkt bekommen, wo noch die Familie komplett war. Es war eine schöne Erinnerung. Und für die ersten Monate, für das erste halbe Jahr war das auch ein schöner Trost. Nun gehen die Jahre dahin. Inzwischen sind es ja 8 Jahre. Und jedes Jahr habe ich weiter in die Vergangenheit geschaut. Was auf dem Bild zu sehen war, die Kinder sind schon älter, sehen nicht mehr so aus, eine Person fehlt sowieso. Und jedes Jahr schaue ich weiter in die Vergangenheit. Und dann habe ich gemerkt, jetzt hilft mir dieses Bild gar nicht mehr, es tröstet mich gar nicht mehr, es lähmt mich. Ich schaue jedes Jahr weiter in die Vergangenheit zurück. Aber das Leben geht ja weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dieses Bild hilft mir nicht mehr. Am Anfang hat es mir geholfen. Es hat alles seine Zeit. Aber diese Zeit war jetzt abgelaufen. Und dann habe ich das Bild abgenommen und habe es durch ein anderes Bild ersetzt, was in die Zukunft schaut. Eine Perspektive für die Zukunft ist. Bilder der Vergangenheit, schöne, dankbare Erinnerungen, helfen sie noch oder lähmen sie uns? Und dann müssen wir sie auch mal loslassen. Dann müssen wir sie abhängen und loslassen können und sagen, Herr, danke für diese Zeit, aber jetzt geht es weiter. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Ich habe das mal in der Nähe von Bonn, wo ich mal gewohnt habe, bin ich öfter mit dem Auto langgefahren auf der Schnellstraße und da war ein Gebäude, das war nicht ganz fertig. Da kann man sich denken, ein Gebäude, was nicht ganz fertig ist, das wird ja mal irgendwann fertig. Denken wir mal an den Flughafen hier. Ne? Irgendwann wird der ja mal fertig. Oder? Gut, also an den Flughafen kann man ja auch so denken. Also ist vielleicht ein gutes Beispiel, was Berlin jetzt auch hat. Also damit, aber das war ein anderes Gebäude, fast so ähnlich. Und dann bin ich öfter vorbeigefahren und denke, das Gebäude, da tut sich ja gar nichts mehr. Wird da noch weiter dran gebaut oder nicht? Ist das ein Rohbau oder ist das eine Bauruine? Jetzt können wir nicht überlegen, was mit dem Flughafen hier ist. Also überlasse ich eben selber. Ist das ein Rohbau oder eine Bauruine? Aber jetzt auf unser Leben bezogen. Genau das Gleiche. Ist unser Leben ist nicht ganz fertig? Ist das noch ein Rohbau, wo es noch weitergeht? Wo noch eine Perspektive da ist? Wo noch Gott etwas draus macht? Oder sind wir stehen geblieben? Sind wir an einer Stelle stehen geblieben, wo es nicht mehr weitergeht? Und dann ist es wichtig, die Perspektive mal zu ändern. Zu sagen, Herr, ich sehe, hier geht es nicht mehr weiter, aber kannst du nicht noch etwas draus machen? Ja, aus meinem Rohbau. Mach doch weiter. Oder ein anderes Beispiel, Autofahren. Autofahren ist sowieso ganz interessant, weil wir gerade von der Vergangenheit gesprochen haben. Beim Auto gibt es ja Rückspiegel. Ja, ich kann in den Rückspiegel schauen, aber nicht zu lange. Ich muss auch mal nach vorne schauen, wo ich eigentlich hin will. Wenn ich nur in den Rückspiegel schaue, dann komme ich vielleicht gar nicht mehr an. Ja, und deswegen ist es gut, nicht zu lange in den Rückspiegel zu schauen. Ja, ganz kurz, okay, gut, aber nach vorne geht's. Und da muss ich hinschauen. Und beim Autofahren gibt es ja noch andere Sachen. Ich fahre auf einer Strecke. Und da kommen mir laufend Fahrzeuge entgegen. Aber eigentlich ist das ja eine Einbahnstraße beziehungsweise eine Autobahn. Da darf eigentlich gar keiner entgegenkommen. Fahren die alle verkehrt? Oder wenn es sehr viele sind, kommt mir vielleicht die Idee, vielleicht fahre ich verkehrt. Ja? Ich meine, es heißt ja nicht immer, dass ich alles das tue, was andere machen. Aber manchmal ist es vielleicht ganz gut. Ich bin nämlich im Amt, wo ich arbeite, bin ich an einer Beschwerdestelle. Und ich erlebe öfter, dass Leute sich beschweren und sagen, alle sind gegen mich, alle haben sich gegen mich verschworen, Sie sind der Einzige, der mir zuhört und Sie sind auch der mir helfen kann. Denke ich, allerhand. Ja? Also gut, dann höre ich mir das an und denke, oh. Also der Druck, wenn ich jetzt nicht darauf eingehe, dann gehöre ich mit zu dieser Verschwörungsrunde. Also entweder ich mache das jetzt, was der will, oder ich bin bei dem auch unten durch. Alle haben sich verschworen. Und dann möchte man manchmal sagen, könnte es nicht sein, dass du, dass sie umkehren müssen, dass sie vielleicht auf der falschen Spur sind. Ja, dass sie vielleicht selber das Problem sind oder haben. Natürlich haben alle anderen Schuld. Klar, ist immer so. Alle anderen haben Schuld. Man selber ist natürlich völlig schuldlos. Aber vielleicht muss ich umkehren. Vielleicht ist es genauso wie beim Autofahren. Wenn ich merke, alle kommen mir entgegen, könnte vielleicht daran liegen, dass ich selber auf der falschen Spur bin. So, jetzt kommt das Schöne. Petrus hat Jesus aus dem Blick verloren und die Wellen gesehen und ist am Absinken. Und das war es eigentlich, oder? War es nicht. Er hat zum Glück nochmal den Blick gewechselt und hat gemerkt, Jesus ist ja noch da. Aber hat ihn jetzt anders wahrgenommen als den Retter und hat gesagt, Herr, hilf mir. Nicht als den, den man kopieren kann, wo man einfach sagen kann, ich mache das Gleiche, ich gehe mal auf die Wellen genauso, sondern plötzlich hat er gesehen, er ist mein Retter. Er kann mir helfen, auch wenn ich absinke, auch wenn ich Misserfolg habe, wenn ich gescheitert bin, kann ich mich an ihn wenden. Und das ist das Schöne, Jesus wiedersehen, ergreifen und ihn als Retter, als Gottes Sohn. So haben die Jünger ja dann auch, also auch die anderen, die dabei waren, gesagt, du bist wirklich Gottes Sohn. Du kannst uns retten. Du bist der, der uns in der Hand hält. Und wir haben das eine schöne Lied da gehabt. Jesus, wir sehen auf dich. Ja? Wir sehen auf dich. Dann müssen wir wieder neu lernen, auf ihn zu schauen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. So, und jetzt kommt das Wunderbare noch. Ich trinke mal ganz kurz. Es ist immer leichter, wie gesagt, Wasser zu trinken, als auf dem Wasser zu gehen. Damit ich etwas freier sprechen kann. Viele kennen den Psalm 23. Und der ist mir ganz neu in dem Zusammenhang nochmal deutlich geworden. Der fängt an, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das klingt ja super. Also wenn Gott bei mir ist, brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Wunderbar. So, passiert ja so. Dann geht es aber weiter in dem Psalm. Da steht nämlich an einer Stelle, und wenn ich auch wandere im dunklen Tal. Was? Dunkles Tal gibt es auch noch? Also wir haben ja gesehen, da war es auch dunkel, wo die Jünger waren. Wie? Ich denke, bei Gott ist immer alles hell und super. Ein dunkles Tal gibt es da also auch. Das erspart er uns nicht. Dann könnte man sagen, ja, wenn das dunkle Tal da ist, dann muss ich mich wieder hier, dann blicke ich wieder nicht durch und so. Aber das Schöne ist, dieser Satz ist ja nur ein halber Satz. Und wenn ich auch wandere im dunklen Tal, so fürchte ich kein Unglück. Ja, weil ich so toll bin? Nein. Denn dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Er ist bei mir. Das ist das Wunderbare. Er ist bei mir, auch wenn es durch ein dunkles Tal geht. So, jetzt kommt aber der Hammer. Dieser Psalm 23 ist ja damit nicht zu Ende. Was mich da am meisten bewogen hat, also beeindruckt hat, war der eine Vers, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch. Ja? Was wurde gestern hier gegessen auch? Wahrscheinlich. Also, egal, ein Tisch. Ne? Also jetzt muss man sich vorstellen, richtig schöner Tisch, Buffet und so. Oh, du bereitest vor mir einen Tisch. Ja, das ist ja wunderbar. Aber jetzt kommt's. Im Angesicht meiner Feinde. Also David hatte ganz viele Feinde, der das geschrieben hat. Aber vielleicht geht es uns ja auch so, dass wir sagen, ich habe mit so vielen Leuten Schwierigkeiten, Probleme. Die machen mir das Leben so schwer. Und das sind im Grunde genommen, das sind meine Feinde. Also Freunde sind es nicht und naja. Also ob es an der Arbeitsstelle ist, Nachbarschaft, es gibt alles Mögliche. Aber mit denen habe ich echt Probleme. Aber jetzt kommt's. Schaue ich auf diese Feinde, auf die Menschen, die mir Schwierigkeiten machen, oder schaue ich auf den Tisch? Und dieser Psalm sagt ja beides. Da ist der Tisch und da sind die Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch. Und der Schwerpunkt liegt darauf, danke, dass du mir diesen Tisch, dass du mir dies alles schenkst, obwohl die Feinde da sind. Die sind nicht weg. Die sind trotzdem da. Aber du bereitest vor mir einen Tisch. Und wir merken, der Blick, die Blickrichtung geht von den Feinden weg auf den Tisch, das, was mir Gott schenkt. Und das drückt dieser Psalm sehr schön aus. Der blendet nicht aus, dass da Schwierigkeiten sind, dass da Menschen sind, die einem das Leben wirklich schwer machen können. Aber er sorgt dafür, dass wir auf den Tisch schauen. Was schenkt uns Gott? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was denken die dann wohl? Aber die können nichts. Das gehört mir, das, was mir Gott schenkt. Und das geht dann noch weiter in dem Psalm. Der Psalm endet mit einer schönen Perspektive, einer Lebensperspektive. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, also immer. Und Gutes und Barmherzigkeit, so fängt das an. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Also nicht nur heute, nicht nur jetzt, sondern mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Für immer. Das ist die Perspektive. Egal, was hier noch alles an Schwierigkeiten passiert, aber das ist das Ziel. Wenn wir mit dem Auto fahren, dann schauen wir, wie gesagt, manchmal vielleicht zur Seite, aber nicht zu lange. Wir wollen aber aufs Ziel schauen. Wo wollen wir hin? Wo geht unser Leben hin? Und da geht es hin. Im Haus des Herrn. Immer da. Gott erwartet uns. Gott geht mit uns. Jesus möchte uns begleiten und wir dürfen genau wie Petrus. Wenn es schwierig ist, wenn wir merken, wir sacken ab, können wir seine Hand ergreifen, können wir sagen, Herr, hilf mir. Du bist da, du bist der Retter. Und bei dir bin ich sicher. Und du hilfst mir sogar, wenn ich absinke. Dazu habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Und zwar nicht Fragen, die unbedingt jetzt beantwortet werden müssen, sondern die Sie mit nach Hause nehmen können und darüber auch beten können. Ein paar persönliche Fragen. Wo belasten mich noch vergangene Ereignisse? Das wäre eine Frage. Wo belasten mich noch vergangene Ereignisse, die mir das Leben schwer machen? Wo schaue ich immer noch in den Rückspiegel? Was darf ich loslassen und an Gott abgeben? Richtig abgeben. Nach dem Motto, Herr, kümmer du dich drum. Wollte ich so sein? Wollte ich sein wie Jesus und bin gescheitert? Habe ich das auch schon mal gehabt? Eigentlich wollte ich ein guter Christ sein, aber irgendwie bin ich gescheitert. Und was mache ich dann? Sehe ich nur mein Versagen oder sehe ich auch den Retter? Blicke ich auch auf Jesus wieder? Oder nur auf das, wo ich abgesackt bin? Habe ich das Ziel aus den Augen verloren? Wo schaue ich denn hin? Und wie erfahre ich Korrektur und eine neue Wahrnehmung? Das sind Gedanken, die lassen wir mal so stehen, zum Nachdenken und zum Mitnehmen und Beten. Amen.